Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Heute mit Katrin Kühn. Herzlich willkommen. Und einen Blick auf die französischen Atompläne. Wie ist der Stand bei den da geplanten Mini-Atomkraftwerken? Außerdem Corona, ein Rückblick auf Delta. Waren es nicht Maßnahmen wie 3G Plus und Co., die die vierte Welle gebrochen haben? Zuerst aber die Megakrise unseres Planeten, der Klimawandel. Der Europäische Kopernikusdienst hat vorhin die Zahlen für 2021 vorgelegt. Und es sind erwartungsgemäß keine guten, wie Volker Mrasek jetzt berichtet.
Der Europäische Klimadienst Kopernikus ist der erste, der die Beobachtungsdaten für 2021 jetzt komplett ausgewertet hat. Und zwar nicht nur regional, sondern global, gestützt auf die Aufzeichnungen von Wetterstationen, Satelliten und Messbojen im Ozean. Die letzten 7 Jahre waren demnach auch die 7 wärmsten seit Beginn kontinuierlicher Messungen. 2021 landete dabei auf Platz 5, so Freya Wamböy, die schwedische Klimaforscherin, heute zu den Ergebnissen ihrer Arbeitsgruppe.
Die Durchschnittstemperatur im vergangenen Jahr lag bereits 1,1 bis 1,2 Grad Celsius über dem Niveau in vorindustrieller Zeit.
Dass 2021 unter den hitzereichsten 7 Jahren eher kühl ausfiel, hatte mit dem tropischen Pazifik zu tun. Dort gibt es einen natürlichen Klimazyklus. Wärme- und Kältephasen wechseln sich ab. Bekannt sind sie als El Niño und La Niña. Beide wirken sich auch auf das Weltklima aus. El Niño erwärmt es zusätzlich, La Niña kühlt es ab.
2021 war gleich doppelt durch La Niña geprägt. Die Kältephase hatte sich schon im Jahr davor entwickelt. Sie klang dann im Frühjahr 2021 aus. Nach dem Sommer stellte sich La Niña dann noch einmal ein, so dass das vergangene Jahr insgesamt durch einen kühleren zentralen Ostpazifik bestimmt war.
Was aber auch klar ist, nicht einmal La Niña vermag es noch, den anhaltenden weltweiten Erwärmungstrend zu durchbrechen. Europa erlebte bis in den Frühling hinein normale Temperaturen und im April sogar eine Kälteepisode. Deshalb schaffte es 2021 laut Freya Wamböy nicht in die Top 10 der 10 wärmsten Jahre auf dem Kontinent. Der Sommer sei dann aber zum bisher extremsten in Europa geworden, noch etwas heißer als 2010 und 2018 und 1 Grad über dem Mittelwert der letzten 3 Jahrzehnte.
Das hatte unter anderem damit zu tun, dass es eine sehr, sehr starke Hitzewelle im Mittelmeerraum gab, Ende Juli und Anfang August. Sie führte sehr wahrscheinlich zu einem neuen europäischen Hitzerekord mit 48,8 Grad Celsius auf Sizilien. Die Weltmeteorologieorganisation hat diesen Wert zwar noch nicht bestätigt, aber auf jeden Fall war es eine sehr intensive Hitzewelle.
In Deutschland war der Sommer anders. Er stand ganz im Zeichen der starken Niederschläge und verheerenden Überschwemmungen an der Ahr und an anderen westdeutschen Flüssen. Hitzeextreme blieben 2021 hier aus.
Es gab aber auch noch andere Teile Europas, die ungewöhnlich warm waren. Zum Beispiel Skandinavien am Anfang des Sommers. Man darf nicht vergessen, Europa ist ziemlich groß. Gerade in den Gebieten mit den katastrophalen Überschwemmungen mag man den Eindruck gehabt haben, der Sommer 2021 sei nicht besonders warm. Dort war es auch eher kühl. An anderer Stelle herrschte aber große Hitze. Es ist nun mal so, dass wir längst in einem wärmeren Klima leben. Deshalb sind wir grundsätzlich näher an Hitze als an Kälterekorden.
Einen Ausblick für 2022 enthält der neue Kopernikus-Bericht nicht. Nach aktuellen Vorhersagen soll La Niña im Frühling aber ausklingen. Dann würde der tropische Pazifik seine vorübergehende Kühlwirkung auf das Weltklima wieder verlieren. Also könnte 2022 eher wärmer werden als 2021. Die Internationale Energieagentur erwartet unterdessen neue Spitzenwerte beim Ausstoß von Kohlendioxid. Schon im vergangenen Jahr sei mehr Strom aus klimaschädlicher Kohle erzeugt worden als jemals zuvor. Für 2022 rechnen die Energieexperten mit einer weiteren Steigerung.
Der Europäische Klimawandeldienst Kopernikus hat als erster die Daten für 2021 komplett ausgewertet und Volker Mrasek hat berichtet. Atomenergie und der Green Deal. Eine große Rolle spielt da Frankreich. Rund 70% des da produzierten Stroms kam 2020 aus Kernkraftwerken. Für Präsident Macron ist die Kernenergie einer der Bereiche, die das Land zukunftsfest machen sollen. 1 Milliarde Euro fließt so jetzt in den nächsten Jahren unter anderem in die Entwicklung von Mini-Kernkraftwerken, kleine modulare Reaktoren. Worum es hier genau geht und vor allem, wie der aktuelle Stand ist, dazu Dagmar Röhrlich.
In Flamanville wird seit Dezember 2007 ein EPR gebaut, ein europäischer Druckwasserreaktor. Mit 1600 Megawatt ein Gigant. Doch in seiner Rede zu den Zukunftsvisionen für Frankreich betonte Präsident Emmanuel Macron etwas anderes. Nicht die Großkraftwerke, sondern die Chancen der SMR, kleiner modularer Reaktoren, den Hoffnungsträgern der Nuklearbranche.
Das sind Reaktoren, die weniger als 300 Megawatt elektrische Leistung haben. Zum Vergleich, ein heutiger großer Reaktor im Neubau EPR hat beispielsweise etwa 1600 Megawatt elektrische Leistung, also mehr als das Fünffache.
Christoph Pistner leitet den Bereich Nukleartechnik und Anlagensicherheit beim Öko-Institut Darmstadt.
Im Grunde steckt da so ein bisschen die Idee dahinter, dass man die Reaktoren dann, weil sie deutlich kleiner sind, serienmäßig in einer zentralen Fabrik, in einer zentralen Herstellungsanlage produziert und dann in großen Stückzahlen produzieren kann.
Sie sollen dann vor Ort transportiert, angeschlossen und dann einzeln oder zu mehreren zusammengeschaltet betrieben werden. Durch die modulare Bauweise und die Fabrikfertigung sollen sie billiger werden als klassische AKW, so die Hoffnung. Doch vor allem sollen sie sicherer sein.
Die Erwartungshaltung ist, dass man die Sicherheit noch mal ein bisschen dadurch erhöhen kann, dass einfach die Reaktorleistung etwas geringer ist, dass man dadurch stärker auch auf passive Systeme setzen kann.
Sprich, die Sicherheit soll ohne Pumpen und Ähnliches rein aufgrund der Naturgesetze und ohne aktive Eingriffe der Bedienmannschaft garantiert werden. Sie sollen, so der technische Begriff, inert sicher sein. So jedenfalls die optimistischen Aussagen der Befürworter. Dazu Christoph Pistner.
Letztlich kann man das aber immer erst bewerten, wenn dann wirklich ein konkretes Anlagendesign auf dem Tisch gibt, das konkret zur Genehmigung vorliegt. Wenn ich mehr Sicherheit in das System einbaue, wird es tendenziell wahrscheinlich auch teurer werden. Dann steht wieder die ökonomische Leistungsfähigkeit des Reaktors in Frage. Also hier wird es auch einen Trade-off geben.
An welche SMR-Konzepte Macron in seiner Rede genau dachte, ist offen. In Frankreich werden derzeit vor allem zwei Konzepte verfolgt. Seit 2010 arbeitet Framatome an einem Hochtemperaturreaktor. Er soll graphitmoderiert sein und heliumgekühlt. Doch die Entwicklung ist anspruchsvoll und dürfte noch dauern. Weit fortgeschritten ist hingegen das zweite Konzept, NUAD. Dafür arbeitet der Stromkonzern EDF seit 2014 mit dem französischen Forschungszentrum für Kernenergie CEA zusammen, mit der Ingenieurs- und Baugesellschaft Technikatom und der Naval Group, einem staatlichen Schiffsbaukonzern.
Also es handelt sich dabei um einen Druckwasserreaktor, der basiert auf dem Schiffsantrieb eines französischen Flugzeugträgers. Das heißt, wir haben hier schon eine Anwendung, in der ein kleiner Druckwasserreaktor im Einsatz ist und dieser soll jetzt für eine kommerzielle Anwendung bereitgestellt werden.
Ausgelegt auf eine Leistung von 170 Megawatt elektrisch soll der Reaktor in einem 16 Meter hohen Stahlgehäuse stecken. Am Standort sollen dann jeweils zwei solcher Module in einem Wasserpool stehen. Uwe Stoll, Geschäftsführer der GRS, der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit in Köln.
Also die Idee, die man damit verbindet, ist folgende, dass man sagt, okay, wenn es denn, obwohl natürlich alles zusammen ist und nichts passieren kann, doch zu einer Kernschmelze kommt, dann wird der Behälter ja von außen durch diesen Wasserpool gekühlt. Die Leistung ist ausreichend klein, sodass ich über eine Außenkühlung des Behälters ein Durchschmelzen des Behälters verhindern kann.
Diese Idee, die SMRs in Wasserpools zu betreiben, wird weltweit von einigen Entwicklern verfolgt. Am weitesten fortgeschritten ist die amerikanische Firma NuScale, deren Konzept bereits grundsätzlich von der US-Aufsichtsbehörde zugelassen worden ist. NUWAT ist nun, ähnlich wie ein Konkurrenzprojekt der Briten unter Federführung von Rolls-Royce, eigentlich für den Export geplant.
Das ist die ganze Idee dahinter. Die kann man dann gut im Export verkaufen, weil sie eine Größe haben, die üblicherweise häufig Kohlekraftwerke haben, als Ersatz für Kohlekraftwerke im Zusammenhang mit dem Kampf gegen die Klimakrise.
Für den Einsatz im eigenen Land mache ein NUWAT nicht unbedingt Sinn.
Man müsste 10 NUWAT bauen für einen EPR. dann weiß ich nicht, ob die Kosten geringer wären. Der Abfall ist der gleiche. Und wenn die Sicherheit von Nuward Faktor 10 größer ist wie beim EBR und ich baue 10 hin, hat sich das auch ausgeglichen.
Die Unterlagen für Nuward sollen noch in diesem Jahr zur Prüfung bei der Aufsichtsbehörde eingereicht werden. Und geplant ist der Bau einer Referenzanlage in Frankreich bis 2030. Die Milliarde, die Macron zur Verfügung gestellt hat, erscheint jedenfalls als eine eher bescheidene Summe für das Vorhaben.
Man kann heute, denke ich, davon ausgehen, dass die Entwicklung von einem Design, das auf dem Papier existiert, hin zu einem tatsächlichen Prototypreaktor sicherlich mindestens 10 Jahre dauern wird. Wenn Frankreich hier tatsächlich mehrere Konzepte verfolgen will, dann wird es sicherlich mehr kosten als die bisher von Macron genannte 1 Milliarde Euro.
Doch genau hier wird die EU-Diskussion um die Taxonomie interessant. Angesichts der Kosten können große Atomkraftwerke wie der EPR eigentlich nur von staatlichen Unternehmen gebaut werden. Sollten SMRs tatsächlich pro Megawatt installierter Leistung billiger sein, wäre das ein Anreiz für private Investoren.
Dagmar Röhrlich über die französische Zukunftsvision Mini-Kernkraftwerke. Omikron ist da, die fünfte Welle auch und was da ja immer gut ist, einmal innehalten kurz und zurückschauen auf die vierte Welle, Delta, gar nicht so lange her. Und zu schauen, auch in der Diskussion über politische Maßnahmen jetzt gerade aktuell, wie war das eigentlich im November, als die Delta-Welle brach? Was hat dazu beigetragen? Die Maßnahmen aus dem neuen Infektionsschutzgesetz mit 3G+ am Arbeitsplatz und im öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel? Oder war es vielleicht auch etwas ganz anderes? Was dann ja durchaus ziemlich wichtig wäre. Konkret ein Effekt, der mit den Kontakten in unserer Gesellschaft zusammenhängt. Noch genauer den Kontaktmustern. Deswegen jetzt ein Blick genau darauf. Und zwar mit Professor Ralf Brings, Epidemiologe und Mathematiker der Universität Witten-Herdecke und Mitglied der Corona-Datenanalysegruppe an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er hatte mich darauf hingewiesen, dass die Corona-Wellen in vielen europäischen Ländern oft erstaunlich ähnlich verlaufen und auch wieder abflachen, obwohl der Stand der Corona-Maßnahmen teils sehr unterschiedlich ist. Auch der Beschränkungen. Wenn man sich das anschaut, dann ist das tatsächlich spannend. Und deswegen habe ich vor der Sendung mit Herrn Brings gesprochen und ihn zuerst gefragt, könnten Sie dieses Phänomen der ja quasi gleichzeitig brechenden Wellen vielleicht erst einmal noch kurz beschreiben?
Ja, das Phänomen dieser gleichartigen Wellenform, die bei den Epidemien immer auftreten, das wurde schon vor 180 Jahren beschrieben. Man kannte zwar damals den Begriff der ansteckenden Krankheiten schon, aber über genauen Übertragungsweg, da konnte man damals nur spekulieren. Ja, Bakterien und Viren als Überträger von solchen Krankheiten wurden ja erst Jahrzehnte später entdeckt. Und der Chirurg und Apotheker William Farr, dem ist bei der Analyse von Pockentodesdaten aufgefallen, dass es immer wieder gleichförmige Wellen gibt, wo viele Menschen sterben. Diese Wellen hatten an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten immer eine ähnliche Form, ein allmähliges Ansteigen und dann ein ziemlich gleich geartetes Abfallen. Und das nannte man dann SARS-Gesetz in der Folgezeit.
Haben Sie da vielleicht mal ein Beispiel? Also wo sind die Wellen in ihrer Form jetzt im Herbst sehr ähnlich verlaufen? Die Maßnahmen aber waren eigentlich total unterschiedlich.
Ja, bei der vierten Welle im Herbst, da hat eine Kollegin von Ihnen aus Nordbayern, Frau Lionello, sehr starke Ähnlichkeiten der Wellenform beispielsweise bei Österreich mit der sehr harten Lockdown-Politik und dem Nachbarland mit Ungarn mit deutlich weniger stringenten Maßnahmen gefunden. Und ähnliche Vergleiche gibt es mehrere. Ich würde zum Beispiel vermuten, dass in der Omikron-Welle, weil das ja gerade so von Norden zu uns hereinschwappt, dass wir möglicherweise dann auch ähnliche Verläufe mit Nachbarländern haben, vielleicht mit einem leichten zeitlichen Versatz, was das eben dann für Deutschland und Omikron betrifft.
Was ist denn dann die Ursache dafür? Also wenn die politischen Maßnahmen unterschiedlich sind, wieso gleichen sich dann die Kurven in ihrer Form? Also jetzt nicht die Höhe, aber eben die Art und Weise des Verlaufs. Eigentlich wäre doch die These, dass das dann ganz anders aussehen müsste.
Ja, ich würde tippen, dass wir hier gerade einen Indiz dafür bekommen, dass es nicht die Maßnahmen sind, die jetzt einen so starken Einfluss auf das Pandemiegeschehen haben. Denkbar wäre es eben, dass private oder familiäre Kontaktnetzwerke eine deutlich stärkere Rolle für die Verbreitung des Erregers spielen. Wissen Sie ja, familiäre Kontakte lassen sich nicht beliebig verringern, besonders nicht, wenn es um räumlich beengte Wohnverhältnisse geht. Diese sozioökonomische Komponente, die ist im Verlauf der Pandemie ja auch in Deutschland sehr stark zutage getreten.
Das heißt also, dass eigentlich gar nicht alle Menschen so die Chance haben, im Homeoffice zu arbeiten, sondern gezwungen sind, Menschen zu treffen, um eben ihr Geld zu verdienen und eben auch zu Hause einfach auf viel, viel mehr Menschen treffen als andere.
Ja, ganz genau. Das sind Dinge, wo wir mit unseren Maßnahmen sehr wenig ausrichten können. Denken Sie jetzt eben an vielleicht eine Supermarktverkäuferin oder irgendwelche prekären Beschäftigungen mit vielen Kontakten, also die Maßnahmen eigentlich nicht so greifen können. Das führt dann gewissermaßen ja zu vielen Kontakten, die aber auch nach einer bestimmten Zeit, insbesondere im familiären Umfeld, dann gesättigt werden. Da haben wir dann die Kontakte haben stattgefunden und dann ist das irgendwann auch wieder vorbei.
Das heißt, irgendwann hat jeder theoretisch jeden mal einmal irgendwie getroffen oder über Bande Kontakt gehabt und damit wäre dann dem Virus auch erstmal quasi der Boden entzogen. Das stelle ich mir unter Sättigung der Kontakte vor.
So in etwa würde ich mir das auch vorstellen. Also das sind dann Sättigungseffekte, die zum Abklingen der Wellen beitragen, wie Herr Fahr das eben beschrieben hat. Und um ehrlich zu sein, muss ich aber hier sagen, wir wissen das nicht mit Bestimmtheit. Und das ist erstmal nur eine Hypothese. Die Hypothese haben wir bislang in einigen Simulationen, in Modellrechnungen bestätigt gesehen.
Dann wird da jetzt wahrscheinlich durchaus intensiver daran gearbeitet werden. Wenn wir jetzt konkret auf die vierte Welle in Deutschland schauen, wie war das denn da? Wann ist die gebrochen? Also die Inzidenzen sanken wieder und passt das mit den politischen Maßnahmen da zusammen? Die wurden ja vor allem im Laufe des Novembers beschlossen.
Ja, wir haben bei den Inzidenzen ja immer das Problem, dass das sehr stark vom aktuellen Testgeschehen abhängt. Deshalb schauen wir in der Epidemiologie lieber auf den R-Wert, der das Problem des Testverhaltens viel weniger hat. Und für Bayern analysieren wir hier am Institut für Statistik der Ludwig-Maximilians-Universität diese Daten und sehen in der Tat schon seit Ende Oktober so eine Trendumkehr, also vor Inkrafttreten der neuen Regeln. Wir haben was Ähnliches auch im Jahr davor, Oktober 2020, auf Bundesebene gesehen, also dass die Trendumkehr schon vor dem damaligen Lockdown-Light stattfand.
Jetzt könnte ich ja mal sagen, da gab es ja aber auch schon vorher andere Maßnahmen, die jetzt zum Teil auch schon im Sommer begonnen haben. Vor allem ja das Impfen, Schultest zum Beispiel, aber vielleicht ja auch, spielt das dann da nicht auch mit rein?
Absolut, natürlich. Das muss man sicherlich bejahen, dass das hier reinspielt. In so einer Pandemie haben wir ja ein hochgradig vernetztes, abhängiges, ja interdependentes System, wo viele Effekte zusammenspielen. Und es ist sicherlich unumstritten, dass die Studienlage zur Schutzwirkung der Impfung gegen schwere Verläufe, gegen Todesfälle, insbesondere in der vulnerablen Bevölkerung, die ist sehr gut und das hat auf jeden Fall eine Schutzwirkung und das ist auf jeden Fall auch zu begrüßen.
Ich habe jetzt letztlich ja auch noch mal gerade in dieser Vorbereitung auf dieses Interview gelernt, dass das für Seuchen, wie Sie ganz am Anfang ja schon gesagt haben, eben durchaus bekannt ist, dass es oft die Kontakte der Menschen sind, die den Ausschlag geben. Sollte das dann in der Pandemiepolitik vielleicht auch eine größere Rolle spielen, sich das genauer anzuschauen und wahrzunehmen?
Ja, das genauer anzuschauen, zu erforschen, das ist sicherlich sinnvoll. Aber was wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollten, wenn wir nicht zweifelsfrei wissen, ob Maßnahmen die gewünschten Konsequenzen für das Pandemiegeschehen haben, dann müssen wir ja extrem vorsichtig sein, die Intensität der Maßnahmen dann zu steigern. Und das gilt natürlich besonders auch für den privaten Bereich.
Das bedeutet, eigentlich haben wir im Moment zu wenig Wissen über Ursache, Wirkung und solange dieses Wissen fehlt, kann man da auch gar nicht so definitiv mit umgehen, wie das vielleicht im Moment teilweise passiert.
Genau das würde ich so unterschreiben. Wir brauchen da einfach viel mehr Wissen und viel mehr Einsicht in diesem Bereich.
Der Epidemiologe und Mathematiker Ralf Brings zur Frage, warum ist die vierte Welle gebrochen und dass es über die Ursache und Wirkung von Corona-Maßnahmen eben noch an Wissen fehlt. Und zum Thema Bedeutung von Kontakten, dazu ist gerade auch eine Analyse im Fachjournal Science Advances erschienen. Mehr dazu jetzt in den Wissenschaftsmeldungen von und mit Piotr Heller.
Die Idee, Daten von Handys zu nutzen, um das Pandemiegeschehen vorherzusagen, ist nicht neu. Jedoch geht es dabei bisher eher darum, grobe Reisebewegungen zu analysieren und daraus Schlüsse zu ziehen. Das internationale Team ist nun einen Schritt weitergegangen. Die Forscher haben präzise GPS-Daten von etwa jedem fünften Bewohner des US-Bundesstaats Connecticut ausgewertet. Durch die genaue räumliche und zeitliche Auflösung konnten sie einzelne Begegnungen zwischen den Menschen nachvollziehen. Mit diesem Wissen seien sie in der Lage gewesen, die Fallzahlen in den Städten Connecticuts präzise vorherzusagen, wie sie im Magazin Science Advances darlegen. Eine derartige Analyse von Kontakten mit Hilfe von GPS-Daten könnte bei der Auswahl zielgerichteter Corona-Maßnahmen helfen, heißt es von den Autoren. Ein mysteriöser Würfel auf dem Mond hat sich als gewöhnlicher Felsbrocken entpuppt. Der chinesische Mars-Rover namens Jadehase 2 hatte das Objekt fotografiert. Im November veröffentlichten chinesische Behörden dann das Bild. Am Mondhorizont war eine würfelförmige Struktur zu sehen. Die Behörden nannten sie Mondhütte. Der Jadehase setzte sich daraufhin in Bewegung, um das Objekt genauer zu untersuchen. Nun ist der Rover angekommen und hat ein Foto aus nächster Nähe geschossen, wie die New York Times berichtet. Darauf sieht die vermeintliche Hütte nur noch wie ein ganz gewöhnlicher Felsbrocken aus. Eine Kombination aus Blickwinkel, Licht und Schatten hatte wohl dafür gesorgt, dass er von Weitem würfelförmig gewirkt hatte. Das James-Webb-Weltraumteleskop hat seinen Hauptspiegel vollständig ausgefahren. Damit ist nach Angaben der NASA die Entfaltungsphase aller entscheidenden Teile abgeschlossen. Das Teleskop war wegen seiner Größe Ende Dezember in zusammengefaltetem Zustand gestartet. Im All mussten dann etwa sein 21 Meter langer und 14 Meter breiter Sonnenschild sowie der 6 Meter große Spiegel in mehreren komplizierten Manövern ausgefahren werden. Das James-Webb-Weltraumteleskop befindet sich derzeit noch auf dem Weg zu seinem endgültigen Bestimmungsort im All. Diese Reise wird insgesamt etwa 4 Wochen dauern. Der Klimawandel könnte Nierensteine begünstigen. Auf diesen Zusammenhang weisen Mediziner aus Philadelphia in den Scientific Reports hin. Grundlage ist die Beobachtung, dass Nierensteine bei wärmerem Wetter häufiger auftreten als bei kaltem, heißt es in einer Pressemitteilung der Forscher. In den USA kämen sie entsprechend öfter im Süden als im Norden vor. Vor allem nach heißen Tagen würden sich die Fälle häufen. Die Wissenschaftler haben nun Wetterdaten mit Informationen zu Nierensteinen aus 17 Jahren in Beziehung gesetzt. Dann haben sie die Häufigkeit von Nierensteinen mit Hilfe von Klimamodellen für den Bundesstaat South Carolina prognostiziert. Je nach Klimaszenario könnten die Fallzahlen in den nächsten 70 Jahren um bis zu 4% steigen. Die Studie liefere einen weiteren Anhaltspunkt dafür, welche gesundheitlichen Konsequenzen der Klimawandel haben könnte. Im Vereinigten Königreich haben Forscher ein riesiges Fossil aus der Zeit der Dinosaurier entdeckt. Es handelt sich um einen sogenannten Ichthyosaurier. Diese Reptilien lebten unter Wasser, erinnerten äußerlich an heutige Meeressäuger wie Delfine und waren je nach Art 1 bis 25 Meter lang. Das nun entdeckte Exemplar misst 10 Meter und ist damit das größte und vollständigste Skelett dieser Art, das je im Vereinigten Königreich gefunden wurde. Es war während der routinemäßigen Leerung eines Stausees in den East Midlands aufgetaucht. Nun soll es präpariert und ausgestellt werden.
Sternzeit, 10. Januar, Herr Delport und die Sternbilder mit Ecken und Kanten. Vor 140 Jahren kam in Genappe in Belgien Eugène Delport zur Welt. Als Astronom beschäftigte er sich zunächst vor allem mit der Erstellung von Sternkatalogen und der Beobachtung von Kleinplaneten. 66 dieser Objekte hat er selbst entdeckt, darunter Amor und Adonis sowie Delportia, den Asteroiden, den er nach sich selbst benannt hat. 1925 bekam Eugène Delport von der Internationalen Astronomischen Union den Auftrag, der ihn unsterblich machte. Er sollte die 3 Jahre zuvor festgelegten 88 Sternbilder durch klare Randlinien begrenzen. Bis dahin hatte sich die Fachwelt vor allem an den gebogenen Linien orientiert, die Johann Elert Bode und Benjamin Gould im 19. Jahrhundert in ihre berühmten Sternatlanten eingezeichnet hatten. Allerdings wurden die Grenzen der Himmelsfiguren immer etwas unterschiedlich dargestellt. Eugène Delport orientierte sich an diesen historischen Vorbildern, wobei er die Grenzen allein entlang der himmlischen Längen- und Breitengrade verlaufen ließ. Die Sternbilder haben somit eckige Grenzen, wie manche Länder in Afrika oder einige US-Bundesstaaten. Das Sternbild Drache bekam eine Umrandung mit 50 Ecken. Dagegen reichte beim großen Hund ein schlichtes Viereck. Seit 1928 legen die Sternbildgrenzen verbindlich fest, zu welcher Figur ein Himmelsobjekt gehört. Eugène Delport ist 1955 im Alter von 73 Jahren gestorben. Seine Sternbildgrenzen gibt es noch immer.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage danke für Ihre Zeit.